Liebe Geschwister, ihr sitzt so weit gestreut. Ich bin lange nicht mehr hier vorne gewesen. Ich versuche, zu euch Kontakt aufzunehmen. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute zu euch sprechen über das, was wir Christen glauben, über das Leben nach dem Tod. Was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Was kommt am Ende des Lebens? Was passiert mit uns nach dem Tod? Wir beten ja im dritten Glaubensartikel, im dritten Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses so: Ich glaube an den Heiligen Geist und dann an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also ich glaube an die Auferstehung und der Toten und das ewige Leben. Was beten wir da eigentlich? Was glauben wir da eigentlich? Wir haben es eben ja auch gesungen. Wenn ich als Religionslehrerin über die letzten Dinge, so nennt man das, Eschatologie, die Auferstehung der Toten spreche, dann noch über die leibliche Auferstehung der Toten, dann reagieren die Schülerinnen und Schüler ungläubig bis schockiert. Manchmal macht mir das Spaß, sie so ein bisschen zu schockieren, sage ich, ja, wir glauben nicht nur an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung, wisst ihr das? Dann sagen sie, was, die Toten werden leiblich auferstehen? Wer glaubt denn sowas und wie soll das gehen? Und ehrlich, das fragen wir uns ja auch. Wie ist das mit der Auferstehung der Toten? Jetzt ist es so, dass bei der Auferstehung der Toten geht es ja um himmlische Dinge. Und wir sind sehr irdische Menschen. Und es ist für uns irdische Menschen sehr schwierig, himmlische Dinge zu verstehen. Trotzdem sollen wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass man es nicht verstehen kann. Man kann sich dem annähern in Bildern. Und das tut die Bibel. Sie redet in Bildern über diese letzten Dinge. Und ich möchte ein biblisches Bild jetzt herausgreifen und das mit euch näher anschauen. Das ist ein Bild, das Jesus auch schon verwendet hat. Es geht auf Jesus zurück. Paulus hat es dann im ersten Korintherbrief aufgenommen. Es ist das Bild vom Samenkorn. Ich habe mich eben sehr gefreut, dass in den Gebeten ging es viel um den Samen, den wir in die Kinder hineinsehen. Und dieses Bild vom Samenkorn, das will ich aufnehmen. Ich lese 1. Korinther 15, Vers 35 bis 44. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen und mitlesen. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond. Einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Soweit die Lesung. Was in diesem Briefabschnitt auffällt, sind die Gegensatzpaare, mit denen hier gearbeitet wird. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. Es gibt irdische Körper und es gibt himmlische Körper. Es gibt Verwesung und es gibt Unverweslichkeit. Es gibt Niedrigkeit und es gibt Herrlichkeit. Es gibt Armseligkeit und es gibt Kraft. Und diese Gegensatzpaare machen Sinn, wenn wir uns etwas vorstellen, was wir alle kennen, nämlich Samenkörner oder Knollen aussehen. Wenn ich im Frühling Blumen im Garten haben möchte, muss ich im Herbst entsprechende Samenkörner in mein Beet hineinpflanzen. In der Erde im Verborgenen geschieht dann etwas, was wir normalerweise nicht sehen können. Die Samenkörner, sie springen auf, Die Hülle springt auf und was in diesen Samenkörnern angelegt ist, das sucht sich seinen Weg durch das Erdreich und wächst zum Licht empor. Manchmal finde ich bei uns im Garten Walnussschalen. Wir haben einen riesigen Walnussbaum bei uns im Garten und dann die Eichhörnchen, die vergraben ja immer die Walnüsse. Das ist sehr witzig, wo dann im nächsten im Frühling dann die kleinen Pflänzchen, wo ich die dann finde. Also manchmal finde ich Walnussschalen und ich liebe das immer, das meinen Kindern zu zeigen. Dann hole ich die, wenn ich hacke oder so, hole ich die so aus der Erde und dann ist die Walnussschale in zwei Hälften aufgesprungen, ja. Und unten ist eine kleine Wurzel rausgewachsen und oben kommt sozusagen der Baum. Ja, jetzt kommt er natürlich nicht mehr, weil ich schmeiße es ja dann in Biomüll. Aber dieser Moment, ja, wo die armselige Schale aufbricht, ja, die unansehnliche braune Schale und dann kommt da was Grünes raus. Ein riesiger Nussbaum, unvorstellbar, wie das aus so einem kleinen Ding rauskommen kann. Genauso ist es, sagt Paulus, mit unserem Sterben und mit unserem Weiterleben nach dem Tod. So wie das Samenkorn in die Erde gelegt wird oder wo die Eichhörnchen die Nüsse in die Erde legen, so wird unser toter Leib bei der Beerdigung in die Erde gelegt. Und so wie die Hülle der Leib des Samenkorns irgendwann aufbricht und eine neue Pflanze entsteht, so wird auch aus unserem natürlichen Leib irgendwann ein neuer Leib hervorgehen. Ein geistlicher Leib. Die Bibel spricht hier nicht von dieser gängigen Vorstellung, dass unsere Seele sich vom Leib trennt und dann unsterblich irgendwo herumschwirrt. Das ist ja so die gängige Vorstellung. Ne? Bei den Schülern höre ich das auch immer so. Wenn das so ist, dann braucht diese Seele eine Hülle. Also einen Leib, und zwar den wir jetzt schon haben. Allerdings wird dieser Leib verwandelt werden. Die Bibel sagt das, verwandelt in einen geistlichen Leib. Das ist diese Analogie, dieser Übertrag, der so schwer zu verstehen ist. Aber, ganz wichtig, es wird unser Leib sein. Der, mit dem wir jetzt schon hier herumlaufen. Also gut, wenn ihr euch mit dem anfreundet. Ist ja manchmal nicht so leicht, ne? Irgendein Kirchenvater sagte, ja, dieser Leib ist so ein Eselchen, das mich so durchs Leben trottet. Und da muss ich gut sein zu diesem Esel. Dass der mich noch lange durchs Leben trägt. Also, es wird unser Leib sein. Ihr dürft es aber nicht so vorstellen, ganz wichtig, wie eine Wiederbelebung von etwas Totem. Ja, es wird unser Leib sein, das ist das Geheimnis, aber er wird nicht wiederbelebt, sondern er wird eben verwandelt. Das ist das Wort, was die Bibel verwendet. Es findet eine Verwandlung unseres natürlichen Leibes in den geistlichen Leib statt. Also Auferstehung bedeutet, dass unser natürlicher Leib in den geistlichen Leib verwandelt wird. Und der Prototyp dieses geistlichen Leibes ist Jesus. Jesus hat nach seiner Auferstehung einen geistlichen Leib, aber er war kein Geist. Er war Leib und er war fassbar für seine Jünger. Sie konnten ihm begegnen. Seine Jünger erkannten ihn zwar nicht sofort, aber dann war er doch unverwechselbar er für sie. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat vor ihren Augen einen Fisch gegessen. Finde ich immer sehr witzig. Er zeigt ihm seine Wundmale, ja. Und das war zutiefst leiblich und zutiefst natürlich, ja. Also der Thomas durfte sogar seine Hände da reinlegen. Gibt's dieses von Caravaggio, dieses wunderbare Bild, wo der da sogar die Wunde so ein bisschen aufklappt, hat man das Gefühl, ja, weil der begreifen will, ist er es wirklich. Also da geht's noch sehr leiblich und natürlich zu. Aber gleichzeitig konnte Jesus durch Wände gehen und durch verschlossene Türen gehen. Und er war an mehreren Orten gleichzeitig. Das heißt, der geistliche Leib hat offensichtlich, ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, so wie wir das heute in unserem irdischen Leib sind. Wir alle werden diesen geistlichen Leib bei der Auferstehung der Toten bekommen. Das ist unsere Jenseitshoffnung. Das glauben wir Christen in Bezug auf die letzten Dinge. Andere Religionen glauben da andere Dinge, aber das ist das, was uns die Bibel sagt und was wir glauben und was wir heute mal uns anschauen, um mal abzugleichen, glaube ich das wirklich. Wir hatten im Hauskreis mal einen irischen Christen, einen jungen Mann, Gion erinnert sich jetzt, lange im christlichen Glauben erzogen. Und dann haben wir auch dieses Thema gemacht und dann sagte er, Michelle, was erzählst du mir? Wir werden leiblich auferstehen. Habe ich noch nie gehört in all den Jahren. Du erzählst mir Quatsch. Ja, kann sein, dass das die letzten Dinge, dieses Thema manchmal an dir vorbeigeht, auch wenn du als lange Jahre als Christ in der Gemeinde bist. Also, Das ist unsere christliche Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Wie gesagt, in Bildern versuche ich mich diesem Thema anzunähern. Ich bin nicht die, die jetzt die Weisheit hat. Ja, und wenn, dann habe ich sie nur aus der Bibel in Bildern. Also, so wie aus dem Samen einer Sonnenblume irgendwann eine Sonnenblume wächst, so wird aus der Hülle unseres Leibes irgendwann unser Auferstehungsleib kommen. Und meiner wird anders sein als der von meinem Mann oder meiner Tochter oder vom Ralf oder von wem auch immer. Ja, weil wir sind ja jetzt schon andere, haben jetzt schon andere Hüllen, der Ralf und ich zum Beispiel. Ja, also wird da ganz klar was anderes rauskommen, wie bei verschiedenen Samenkörnern. Und die Tulpen haben Knollen und die Walnüsse haben Nüsse und ihr wisst, was ich sagen will. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Samen, die kann man ja auch kaufen. Wie Gott das macht, weiß ich nicht. Dazu schweigt die Bibel. Schlichtweg, glaube ich, weil wir es nicht verstehen können. Aber dieses Bild vom Säen und Vergehen des Samenkorns will uns in einem irdischen Bild über himmlische Dinge etwas sagen, nämlich über diese Verwandlung. Und mal ehrlich, der beste Biologe der Welt kann trotzdem nicht erklären, wie aus so einem kleinen Samenkorn letztendlich da eine Pflanze rauskommt. Weil ihr beide nickt, das freut mich, weil oft kommt ja auch nichts raus. Ne? Habt ihr das mal beobachtet? Ich pflanze da meine Samenkörner und gieße und mache und hack und so und dann kommt nichts. Und dann bin ich zutiefst enttäuscht. Das dürft ihr jetzt nicht auf die Auferstehung übertragen, ja. Es werden alle auferstehen, aber manche Samenkörner kommen ja auch nicht. Also ich will damit sagen, das ist schon ein Wunder, wenn da was draus wächst, aus diesem kleinen, unansehnlichen, armseligen, niedrigen Ding da, ja. Okay, also. Das war das erste Bild. Das Bild, ja, warte mal ab. Das war das erste Bild vom Samenkorn. Das zweite Bild ist nämlich das vom Raupe und Schmetterling. Gut, dass es jetzt kommt. Ne? Das wird ja auch oft als Symbol für den Tod der Schmetterling genommen oder für das Leben nach dem Tod, besser gesagt. Die Raupe verpuppt sich in ihrem Kokon und man könnte sagen, das ist der Vorgang des Todes, wenn die da so eingehüllt ist. Und wenn sie lang genug, diese Raupe, im Verborgenen des Kokons verweilt, verwandelt sie sich in einen Schmetterling. Die Raupe hat mit dem Schmetterling dann nichts mehr gemeinsam. Also die Raupe ist irgendwie so ein unansehnliches Tier, finde ich irgendwie. Ja, frisst doch viel von meinem Garten. Und der Schmetterling ist was Wunderschönes. Und also die Raupe hat nichts gemeinsam mit dem Schmetterling und trotzdem gäbe es ohne die Raupe kein Schmetterling. Ganz wichtig. Ja. Und ebenso ist unser natürlicher Leib die Ausgangsbasis für unseren verwandelten geistlichen Leib. Also unser Leib jetzt hier heute ist schon total wichtig. Ja, das ist das hebräische und biblische Denken, weil es gibt auch das griechische, dualistische Denken, das sagt, der Leib, total egal, gar nicht wichtig, die Seele ist wichtig. Und das will ich euch gerade hier nicht lehren, ja, weil das stimmt nicht. So glauben wir das nicht. Leib und Seele und Geist gehört alles zusammen, auch in der Auferstehung. Okay, also wir haben einen Leib und wir sind Leib. Und das wird auch nach dem Tod in der himmlischen Welt so sein. Es ist ein geistlicher Leib, er ist unverweslich, kraftvoll, herrlich. Erinnert euch an die Gegensatzpaare. Ja, herrlich. Wenn die Bibel keine Worte mehr findet, dann nimmt sie das Wort herrlich. Herrlich wird dieser Leib sein. Das habe ich mit meiner Tochter drüber geredet. Herrlich nicht im Sinne des gängigen Schönheitsideals. Ja, sondern, also nicht perfekt nach unseren Schönheitsvorstellungen, weil andere Völker haben ja auch wieder andere Schönheitsvorstellungen, das kann ja nicht passen, aber perfekt nach Gottes Vorstellung. Ja, dieser Leib, der herrliche Leib, wird perfekt sein nach Gottes Vorstellung. Leute, darauf sollten wir uns freuen. Warum halten wir eigentlich so ängstlich an diesem armseligen Leib fest, an unseren unvollkommenen Körpern? Was im Himmel auf uns wartet, ist ein erlöster geistlicher Leib, der keine Beschwerden und keinen Schmerz mehr kennt. Ja, eigentlich müssen wir sagen, wie Corrie ten Boom, das Beste kommt noch. Da können wir uns drauf freuen, was da für uns bereit liegt, das ist herrlich, das ist wunderbar, da gehen wir drauf zu. Das hier ist nur das Vorspiel eigentlich, das erste Kapitel. Und das Eigentliche steht uns noch bevor, das Beste kommt noch. Das dritte Bild, also Samenkorn, Raupe und Schmetterling, jetzt das Bild für die leibliche Auferstehung, Brief um Briefumschlag, habe ich mal mitgebracht. Dieses Bild steht nicht in der Bibel, ebenso wenig wie das Bild von der Raupe, aber es ist eine gleichnishafte Rede. Ja, und ich will euch dieses Bild mal entfalten, weil ich das selber sehr eindrücklich erlebt habe. Wie gesagt, ich arbeite ja als Lehrerin und zu manchen Schülern und Schülerinnen entwickelt sich im Laufe der Zeit eine besondere Beziehung. Und ich hatte eine Schülerin, die war sehr angeregt durch meinen Unterricht und die ganzen Fragen, die da so gestellt werden und so. Und wir fingen dann an, uns Briefe zu schreiben über geistliche Themen. Manchmal passiert das. Das ist die Ausnahme, aber es ist wunderbar. Und einige Zeit hatte ich nichts mehr gehört von ihr. Und da habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen. Und ich hatte gehofft, dass ich einen Brief kriege. Weil der stand noch aus. Ihr Antwortbrief. Und dann bin ich immer zum Briefkasten getigert. Naja, war alles Mögliche drin, nur nicht ein Brief von ihr. Aber irgendwann lag da ein Brief von ihr im Briefkasten. Und ich riss ihn auf und begann ihn begierig zu lesen. Und habe mich sehr gefreut über das, was da geschrieben stand. Denn es ging ihr gut und sie war noch auf der Suche nach Gott. Das war mir total wichtig. Also, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und bis heute ist dieser Brief kostbar für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn sich einer lange nicht meldet. Und plötzlich hast du diesen Brief und denkst, alles ist gut, entspann dich, da steht's, für immer, ja. Und dieser Brief steht bis heute für mich, für diesen wunderbaren und liebenswerten Menschen, den ich eine Zeit lang begleiten durfte. Kostbare Briefe, die ich nicht verlieren möchte, die hefte ich in einen speziellen Ordner für mich zu Hause. Und dann tat ich Folgendes, und das ist jetzt das Gleichnis sozusagen. Also ich hatte hier diesen Brief mit dem wunderschönen Umschlag. Dann nahm ich den Brief daraus, handgeschrieben, seitenlang. Habe ich nochmal so drüber geguckt und gedacht, ah, es freut mich wirklich, was die hier geschrieben hat. Und dann stand ich schon so vor diesem, da wo unser Papiermüll reinkommt. Und dann dachte ich, ah, was mache ich jetzt mit dem Briefumschlag? Normalerweise werfe ich das immer sofort weg und das nehme ich dann mit, heftig ab oder wie auch immer, ne? Oder kommt in so einen Korb. Und dann habe ich kurz gezögert und gedacht, oh, das ist mir so, dieses Mädchen ist mir so wichtig und was sie geschrieben hat, soll ich das nicht zusammen aufbewahren? Und dann gucke ich nochmal drauf und denke ich mir, nee, es ist okay, das ist wichtig hier. Hier ist alles drin. Und dieser Umschlag hat mir dieses Mädchen nahegebracht und das, was sie mir sagen wollte, ja, aber das ist jetzt wirklich nicht mehr. Das ist jetzt die Hülle, die darf jetzt vergehen in der Erde, ja? Habe ich es weggeworfen. Der Umschlag hat ausgedient. Ich konnte ihn getrost wegwerfen. Versteht ihr die Analogie? Ich sage nicht, der Körper ist nichts wert. Überhaupt nicht. Wenn der Körper nicht wäre, könnten wir nicht auferstehen. Wenn dieser Brief nicht in dem Umschlag gewesen wäre, wäre er nicht bei mir angekommen. Hätte nicht funktioniert. Ja, der Körper ist wichtig. Aber irgendwann hat er doch ausgedient. Unser irdischer Leib ist die Hülle für etwas sehr Kostbares, nämlich unsere unverwechselbare Persönlichkeit. Und wie gesagt, irgendwann hat der Leib ausgedient, so wie der Briefumschlag, aber ohne ihn keinen Brief. Ohne unsere leibliche Hülle keinen verwandelten Auferstehungsleib. Also ohne den natürlichen Leib keinen geistlichen. Ohne den verweslichen Leib keinen unverweslichen. Und ohne den irdischen Leib keinen himmlischen. Ich hoffe, ich habe mit diesen drei Bildern vom Samenkorn, von der Raupe und jetzt hier von dem Briefumschlag ein bisschen anschaulicher gemacht, was mit der Auferstehung der Toten gemeint ist. Wie gesagt, du kannst da meterweise Bücher drüber lesen, theologische Bücher. Ja, es ist nie ausgeredet, was man dazu sagen kann. Ich habe jetzt vorgezogen, es wie die Bibel zu machen, nämlich in einem Bild mich dem Phänomen so ein bisschen anzunähern, in der Kürze der Zeit. Ja, gibt da noch unglaublich viel mehr zu sagen. Aber ich will euch eine Zuversicht in euch wecken, auch im Hinblick auf die Beerdigung, die wir haben jetzt nächste Woche, dass wir uns da auf was freuen können. Dieses ewige Leben, diese leibliche Auferstehung, die uns bevorsteht, wir wissen auch nicht, da gibt es Streit, wann ist das, wie zeitlich, können wir uns nicht vorstellen, ist Manuela jetzt schon leiblich auferstanden, wird sie erst dann, wenn wir alle und so weiter, gibt es riesige Diskussionen. Jedenfalls, die leibliche Auferstehung ist die Belohnung für den schweren und angstvollen Weg des Sterbens. Da müssen wir alle durch, wie durch so einen Geburtskanal. Ja? Und das Schwere geht der himmlischen Wirklichkeit voraus. Aber das, was dann kommt, da können wir uns total drauf freuen. Das Beste kommt noch. Ich möchte meine Predigt beenden mit einer Geschichte, die vielleicht besser als alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ausdrückt, was ich über das Leben nach dem Tod sagen möchte. Es ist die Geschichte von den zwei Knaben und sie heißt Leben danach. Sie ist von Klaus Berger, einem Theologieprofessor. Und der hat sie bestimmt nicht selber erfunden. Die hat er auch irgendwo her gehabt. Leben danach, Fragezeichen, die Geschichte von den zwei Knaben. Es geschah, dass in einem Schoß Zwillingsbrüder empfangen wurden. Die Wochen vergingen und die Knaben wuchsen heran. In dem Maß, in dem ihr Bewusstsein wuchs, stieg die Freude. Sag, ist es nicht großartig, dass wir empfangen wurden? Ist es nicht wunderbar, dass wir leben? Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken. Als sie aber die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und die ihnen die Nahrung gab, da sangen sie vor Freude. Wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Als aber die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. Was soll das heißen? Fragte der eine. Das heißt, antwortete der andere, dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende zugeht. Aber ich will gar nicht gehen, erwiderte der eine. Ich möchte für immer hier bleiben. Wir haben keine andere Wahl, entgegnete der andere. Aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt. Wie könnte dies sein? Fragte zweifelnd der Erste. Wir werden unsere Lebensschnur verlieren. Und wie sollten wir ohne sie leben können? Und außerdem haben andere vor uns diesen Schoß hier verlassen. Und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das Ende. So fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte, wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im Schoß? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter allem. Aber sie muss doch existieren, protestierte der andere. Wie sollen wir denn sonst hierher gekommen sein? Und wie könnten wir am Leben bleiben? Hast du je unsere Mutter gesehen? Fragte der eine. Womöglich lebt sie nur in unseren Vorstellungen. Wir haben sie uns erdacht, weil wir dadurch unser Leben besser verstehen können. Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und großer Angst. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen. Sie schrien. Was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume. Sie schrien und was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume. Ich will die Predigt damit beenden. Ich hoffe, es klappt jetzt, dass der Markus das Bild einblendet, was ich euch jetzt dazu zeigen möchte. Da hat eine Frau, das zeigt eine Frau, deren kühnsten Träume auch übertroffen werden. Die schreit auch. Oder lacht sie oder weint sie? Oder welche Gefühle hat sie da? Es zeigt sie bei ihrer Ankunft im Himmel. Der Titel des Bildes lautet First Day in Heaven. Der erste Tag im Himmel. Amen. Das Bild lassen wir stehen. Werden wir nochmal ein Lied singen? Ach nee, dann geht's ja nicht. Dann machen wir es danach zum Abendmahl. Ja? Zum Abendmahl machen wir das Lied nochmal. Das Bild nochmal.